Manche Orte wirken, als hätten sie aufgehört zu atmen. Wenn man heute durch die Beelezeistätten geht, hört man zuerst nichts. Nur Wind, der durch zerbrochene Fenster streicht. Schritte auf bröckelndem Boden. Und dieses seltsame Gefühl, dass hier einmal sehr viel Leben war. Zwischen hohen Kiefern stehen Gebäude, die früher Hoffnung bedeuteten. Lange Flure, große Fenster, Balkone, auf denen Menschen saßen, eingehüllt in Decken, wartend auf frische Luft und auf Heilung. Heute wachsen Moose über die Dächer, Treppen führen ins Leere und Türen öffnen sich in Räume, die niemand mehr benutzt. Es ist schwer vorstellbar, dass dieser Ort einmal der wichtigste medizinische Standort Deutschlands war. Ein Ort, an dem Menschen ankamen, weil sie krank waren und bleiben wollten, weil sie hier vielleicht gesund werden konnten. Doch was passiert mit einem Ort, dessen Aufgabe irgendwann verschwindet? Was bleibt, wenn die Menschen gehen und die Stimmen verstummen und nur Mauern zurückbleiben? Genau darum geht es heute. Willkommen bei Was bleibt? Bevor wir tiefer in diese Geschichte eintauchen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Susanne. Mich faszinieren Orte, Geschichten und die Spuren, die Menschen hinterlassen, sichtbar oder unsichtbar. In diesem Podcast geht es genau darum, um Orte, Entscheidungen, Entwicklung und um die Frage, was davon am Ende wirklich bleibt. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen und jede Episode nimmt dich mit auf eine Reise in eine Geschichte, die vielleicht längst vorbei ist, aber deren Wirkung wir bis heute spüren. Und heute beginnen wir mit einem Ort, an dem Hoffnung, Krankheit, Geschichte und Vergessen dicht beieinander liegen. Um zu verstehen, warum dieser Ort heute so still wirkt, müssen wir zurück an seinen Anfang gehen. Ende des 19. Jahrhunderts war Tuberkulose eine der gefürchtetsten Krankheiten Europas. Sie kam leise, blieb lange unbemerkt und bedeutete für viele Menschen ein langsames Urteil. Tuberkulose nannte man oft Schwindsucht, weil die Menschen langsam schwächer wurden, Gewicht verloren, immer müder wurden und ein Husten blieb, der einfach nicht verschwinden wollte. TB ist eine ansteckende bakterielle Infektionskrankheit, die vor allem die Lunge befällt. Früher war Tuberkulose eine der häufigsten und tödlichsten Krankheiten. Medikamente, wie wir sie heute kennen, gab es noch nicht. Was man hatte, war Hoffnung und eine neue medizinische Idee. Heilung durch Licht, Luft und Ruhe. Man glaubte, dass frische Waldluft, Sonnenlicht und ein geregelter Alltag den Körper stärken könnten, dass Architektur selbst Teil der Therapie sein konnte. Und genau aus dieser Idee entstand südwestlich von Berlin ein gewaltiges Projekt. Der Bau solcher Heilstätten war damals mehr als nur Medizin. Er war Ausdruck einer ganzen Zeit. Man begann zu verstehen, dass Krankheiten nicht nur im Körper entstehen, sondern auch mit den Lebensbedingungen zu tun haben. Städte wurden voller, Wohnungen enger und die Luft schlechter. Tuberkulose galt als Krankheit der Industrialisierung, eine Krankheit der Fabriken, der Enge, des Mangels an Licht und Luft. Die Heilstätten sollten das Gegenteil sein. Weite, Wald, Ruhe. Für viele Menschen war allein der Gedanke, in einer solchen Anlage zu kommen, mit Hoffnung verbunden. Es war ein Versprechen, hier könnte es besser werden. Und dieses Versprechen prägte nicht nur die Architektur, sondern auch die Atmosphäre des Ortes. Stellt euch vor, Deutschland im Jahr 1898. Ein kühler Morgen liegt über den Straßen und mit dem ersten Glockenschlag erwacht die Stadt. Pferdehufe klappern über die Pflaster. Eine dampfende Lokomotive stößt in der Ferne ihr Pfeifen aus und aus den Schornsteinen der Fabrik steigt bereits dunkler Rauch in den Himmel. Der Geruch von Kohle liegt in der Luft, ein Zeichen der neuen Zeit. Arbeiter in einfachen Hemden, Westen und schweren Stiefeln eilen durch die Straßen, die Mütze tief ins Gesicht gezogen. Viele haben einen langen Weg hinter sich, bevor die Sirene der Fabrik den Beginn des Arbeitstages verkündet. 10, manchmal 12 Stunden werden sie an Maschinen stehen, in Werkhallen voller Lärm und Hitze oder tief unter der Erde Kohle schlagen. Auf dem Land hingegen beginnt der Tag ebenso früh. Bauern spannen Pferde vor den Pflug, Mägde tragen Wassereimer über den Hof und das Leben folgt noch immer dem Rhythmus der Jahreszeiten. In den besseren Vierteln öffnen sich zur gleichen Stunde schwere Haustüren. Ein Herr im dunklen Anzug, geschniegelt mit steifem Kragen und Hut, verlässt sein Haus. Vielleicht ein Beamter oder ein Kaufmann. Damen schreiten in langen Kleidern mit schmaler Taille und kunstvoll geschmückten Hüten über die Bürgersteige. Das Rascheln ihrer Stoffe begleitet von leisen Grüßen. Höflichkeit ist selbstverständlich. Man spricht sie mit Sie an, hebt den Hut zur Begrüßung und achtet sorgfältig auf Rang und Titel. Auf den Märkten wird laut gehandelt. Händler preisen Gemüse, Brot und Fleisch an. Kinder laufen zwischen den Ständen hindurch und irgendwo spielt ein Leierkastenmann eine bekannte Melodie. In den Straßen fahren Pferdewagen, doch immer öfter auch elektrische Straßenbahnen. Ein Wunder der modernen Technik. Abends, wenn die Dämmerung kommt, flammen in vielen Städten bereits elektrische Lichter auf, tauchen die Straßen in ein neues, ungewohntes, helles Leuchten. Deutschland steht zwischen zwei Welten. Noch spürt man das alte, ländliche Leben mit seinen Traditionen und festen Regeln. Doch gleichzeitig wächst die Industrie. Die Städte werden größer, Maschinen schneller und viele Menschen ahnen, dass eine neue Zeit begonnen hat. Wer durch dieses Deutschland des Jahres 1898 geht, hört das Stampfen der Fabriken, riecht Kohle und Leder, sieht Korsetts und Arbeiterkappen und spürt eine Gesellschaft im Wandel. Stolz, streng, geordnet und voller Erwartung auf das kommende Jahrhundert. Ab 1898 begann der Bau der Beelitz-Heilstätten. Geplant wurden nicht nur ein Krankenhaus, sondern eine ganze Anlage. Pavillons, Speisesäle, Liegehallen, Wirtschaftsgebäude, getrennt nach Männern und Frauen, eingebettet im Kiefernwald. Für viele war die Ankunft in Beelitz ein letzter Versuch. Ein Ort zwischen Angst und Hoffnung. Und bald schon füllten sich die Gebäude mit Stimmen, Schritten, Gesprächen, mit Leben. Doch wie fühlte sich dieser Ort damals wirklich an? Wer kam hierher? Und wie sah ihr Alltag aus? Schon wenige Jahre nach ihrer Eröffnung waren die Beelitz-Heilstätten kein stiller Ort mehr. Hier wurde gelebt, gelitten, gehofft. Täglich kamen neue Patienten an. Mit Koffern, Diagnosen und oft mit stillen Fragen, ob sie jemals wieder gesund nach Hause zurückkehren würden. Der Alltag folgte festen Regeln. Ruhe war Teil der Therapie, ebenso wie frische Luft. Viele Stunden verbrachten die Patienten draußen auf den berühmten Liegebalkonen. Eingehüllt in Decken, auch im Winter, lagen sie nebeneinander und atmeten die kühle Waldluft ein. Man sprach wenig. Man hörte das Rascheln der Bäume, das Klappern vom Geschirr aus der Ferne, Schritte auf den Kieswegen. Für manche war diese Stille beruhigend, für andere schwer auszuhalten. Vielleicht saß hier einmal ein junger Mann, nennen wir ihn Karl. Anfang 20, Schlosser aus Berlin. Plötzlich konnte er nicht mehr arbeiten, weil der Husten nicht mehr aufhörte. Seine Mutter brachte ihn zum Zug mit einem kleinen Koffer und einem viel zu großen Mantel. Und nun saß er hier, auf einem Balkon, mitten im Wald, in einer Reihe mit fremden Menschen, die alle dasselbe hofften. dass die Luft, die Ruhe und die Zeit ihren Körper wieder stark genug machen würden. Vielleicht schrieb er Briefe nach Hause. Vielleicht zählte er die Tage. Vielleicht gewöhnte er sich irgendwann an dieses langsame Leben. Zwischen den Liegekuren gab es geregelte Mahlzeiten, ärztliche Untersuchungen und vorsichtige Spaziergänge durch die Gelände. Es entstanden kleine Gemeinschaften, Freundschaften zwischen Menschen, die sich sonst nie begegnet wären. Gemeinsames Warten verband sie. Und doch lag über allem immer ein Hauch von Unsicherheit. Denn nicht jeder, der hierher kam, verließ die Heilstätten gesund wieder. Trotzdem war dieser Ort für viele ein Symbol der Hoffnung, ein Ort, an dem Medizin, Natur und Zeit zusammenarbeiten sollten. Die Gebäude waren erfüllt von Stimmen, von Gesprächen auf den Fluren, von Ärzten, Pflegern und Besuchern. Ein Ort voller Leben. Und vielleicht genau deshalb wirkt seine heutige Stille so besonders laut. Doch kein Ort bleibt für immer derselbe. Und auch für die Beelitz Heilstätten begann irgendwann eine Zeit, in der sich alles veränderte. Wenn man sich die Beelitz Heilstätten genauer anschaut, merkt man schnell, dass hier nichts zufällig gebaut wurde. Die Architektur war Teil der Behandlung. Die Gebäude stehen weit auseinander, eingebettet in Wald, damit Luft zirkulieren konnte und Patienten ihre Ruhe fanden. Große Fenster sollten möglichst viel Licht hineinlassen. Breite Balkone wurden bewusst so angelegt, dass Betten hinausgeschoben werden konnten für die berühmte Liegekur an der frischen Luft. Selbst die Fliesen waren sehr hochwertig verarbeitet, um hygienische Standards zu entsprechen. Die Fliesen stammen von der bekannten Manufaktur Villeroy und Boch. Selbst die Orientierung der Gebäude spielte hier eine Rolle. Sonne am Morgen, Licht am Nachmittag, möglichst wenig Schatten. Es ging nicht nur darum, Räume zu schaffen, sondern ein Umfeld, das Heilung unterstützen sollte. Heute sieht man diese Details noch immer. Die langen Flure, die hohen Decken, die stabilen Mauern. Und gleichzeitig erkennt man, wie sehr die Zeit daran gearbeitet hat. Abgeblätterte Farbe, eingeschlagene Fenster, Spuren von Menschen, die lange nach der eigentlichen Nutzung gekommen sind. Die Architektur erzählt also zwei Geschichten gleichzeitig. Die Geschichte einer medizinischen Vision und die Geschichte dessen, was danach mit ihr geschah. Doch kein Ort bleibt für immer derselbe. Und auch für die Beelitz Heilstätten kam irgendwann der Moment, an dem sich ihre Geschichte verändert. Mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges wurde aus dem Ort der Genesung ein Lazarett. Selbst Adolf Hitler hielt sich 1916 in den Heilstätten auf und wurde aufgrund einer Verletzung behandelt. Plötzlich ging es nicht mehr nur um langsame Heilung, um frische Luft und Ruhe, sondern um Verwundete, Operationen und medizinische Notversorgung. Die Flure, die einst still waren, fühlten sich hastig mit Schritten, mit Tragen, mit Stimmen, die Befehle riefen. Der Ort funktionierte weiter, aber seine Bedeutung hatte sich verschoben. Nach dem Krieg kehrte zwar ein Teil der ursprünglichen Nutzung zurück, doch die Welt hatte sich verändert. Und auch in folgenden Jahrzehnten blieben die Heilstätten immer wieder ein Teil großer Geschichte. Während des Zweiten Weltkrieges wurden sie erneut militärisch genutzt. Verwundete Soldaten wurden hier behandelt und wieder bestimmte der Krieg den Alltag. Nach 1945 begann ein neues Kapitel. Die Anlage wurde von der sowjetischen Armee übernommen und diente fortan als Militärhospital. Über Jahrzehnte war das ganze Gelände ein geschlossener Ort. Nicht mehr offen für Patienten aus der Region, nicht mehr Teil des öffentlichen Lebens. Hinter Mauern und Zäunen existierte eine eigene kleine Welt, unsichtbar für viele. Es gibt Berichte darüber, dass Erich Honecker 1990 vor seiner Ausreise nach Moskau sich dort aufhielt. Erst Anfang der 1990er Jahre, nach dem Abzug der sowjetischen Truppen, stand die Anlage plötzlich leer. Und mit der Leere kam die Stille. Doch diesmal war es eine andere Stille. Keine Stille der Heilung, keine Stille der Hoffnung, sondern die Stille eines Ortes, dessen Aufgabe verschwunden war. Fenster blieben ungenutzt, Flure ohne Schritte, Gebäude ohne Stimmen. Langsam begann die Natur, sich zurückzuholen, was der Mensch einst gebaut hatte. Und aus einem Ort voller Leben wurde Schritt für Schritt ein Ort der Erinnerung. Leer, still und zunehmend dem Verfall überlassen. Doch mit der Leere entstand nicht nur ein verlorener Ort, sondern auch eine Atmosphäre, die bald mit einer ganz anderen Geschichte verbunden wurde. Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre erschütterte eine Serie brutaler Verbrechen Brandenburg. Die erste Tat ereignete sich im Oktober 1989 in der kleinen Gemeinde Deetz bei Brandenburg. Eine 51-jährige Frau arbeitete in ihrem Garten, bereitete die Beete für den kommenden Winter vor. Sie kehrte nicht mehr nach Hause zurück. Später wurde klar, sie war Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. In den folgenden Monaten kam es zu weiteren Taten in der Region. Eine Frau wurde auf einem Müllplatz bei Ferch tot aufgefunden. Eine andere verschwand während eines Spaziergangs im Wald und wurde später ebenfalls tot entdeckt. Die Ermittlungen liefen, doch zunächst schienen die Fälle keine klare Verbindung zu haben. Erst im März 1991 rückte die Gegend um die Beele-Zeilstätten unmittelbar in den Fokus. Die Ehefrau eines Arztes im sowjetischen Militärhospital war gemeinsam mit ihrem wenige Monate alten Baby zu einem Spaziergang aufgebrochen und sie kehrte nicht zurück. Kurze Zeit später wurden beide tot in einem Waldstück nahe der Heilstätten gefunden. Mit diesen Verbrechen wurde deutlich, dass mehrere Taten vermutlich zusammenhingen. Die Medien sprachen bald vom Beelitz-Mörder. Die Serie von Gewalttaten prägte das Bild der Region nachhaltig. Ein Ort, der einst für Heilung stand, war nun mit Angst, Ermittlungen und düsteren Schlagzeilen verbunden. Und so entstand neben der historischen Bedeutung der Heilstätten eine zweite Ebene der Erinnerung. Nicht nur ein verlorenes Krankenhaus, sondern ein Ort, an dem sich auf die dunkleren Kapitel menschlicher Geschichte spiegeln. Doch die Verbindung der Beelitz-Heilstätten zu dunklen Geschichten endete nicht bei den Ereignissen der frühen 1990er Jahre. Auch später geriet das Gelände erneut in die Schlagzeilen. In den 2000er Jahren kam es zu einem weiteren Verbrechen. Das zeigte, wie verletzlich verlassene Orte sein können. Ein promovierter Naturwissenschaftler und Hobbyfotograf verabredete sich mit einer jungen Frau zu einem Fotoshooting in den leerstehenden Gebäuden der ehemaligen Lungenheilanstalt. Solche Treffen waren damals nicht ungewöhnlich. Die besondere Atmosphäre der verlassenen Räume zog Fotografen und Modelle gleichermaßen an. Doch dieses Treffen nahm eine tragische Wendung. Während des Shootings kam es zu einem tödlichen Vorfall. Der Mann erdrosselte die junge Frau. Später erklärte er, die Tat sei nicht geplant gewesen, sondern im Verlauf des Treffens geschehen. Dennoch wurde er vor Gericht wegen Mordes angeklagt. Der Prozess begann im Jahr 2009. Der Angeklagte gestand die Tat. Und das Gericht sah seine Schuld als erwiesen an. Das Gericht verurteilte ihn zu einer mehrjährigen Haftstrafe mit anschließender Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung. Der Fall machte deutlich, dass die verlassenen Gebäude nicht nur Orte der Erinnerung sind, sondern auch Schauplätze realer Gegenwart werden können. Ein Gelände, das einst für Heilung stand, war erneut Teil einer tragischen Geschichte geworden. Und auch solche Ereignisse prägen das Bild eines Ortes manchmal stärker, als die ursprüngliche Funktion es je getan hätte. Mit der Zeit entstanden rund um die Beelitz-Heilstätten nicht nur historische Erinnerungen, sondern auch Geschichten. Wenn Orte lange leer stehen, beginnt oft etwas anderes zu wachsen als nur Pflanzen. Gerüchte, Erzählungen, Vorstellungen. Besucher berichteten davon, dass sich Schritte in leeren Fluren hören lassen. Dass Türen knarren, obwohl niemand dort ist. Dass Schatten sich bewegen, wo eigentlich nur Licht durch zerbrochene Fenster fällt. Manche erzählen von Stimmen, von einem Gefühl beobachtet zu werden. Oder von Momenten, in denen der Ort plötzlich stiller wirkt als zuvor. Ob man an solche Dinge glaubt oder nicht, sie zeigen, wie stark Orte wirken können. Denn ein Gelände, an dem über Jahrzehnte Menschen gelitten, gehofft, gekämpft und manchmal auch gestorben sind, trägt Geschichten in sich. Und wenn Gebäude leer werden, füllt unsere Fantasie oft das, was nicht mehr sichtbar ist. Vielleicht sind es keine Geister, die Menschen dort spüren. Vielleicht ist es einfach die Geschichte selbst, die noch in den Mauern liegt. Heute wirkt das Gelände der Beelitz-Heilstätten fast wie eine eigene kleine Welt. Zwischen den Gebäuden wachsen Bäume. Wurzeln schieben sich durch alte Wege und das Licht fällt durch Fenster, die längst keine Patienten mehr sehen. Menschen kommen heute aus ganz anderen Gründen hierher. Fotografen, Geschichtsinteressierte, Besucher, die spüren wollen, wie sich ein Ort anfühlt, an dem so viel passiert ist. Einige Gebäude wurden restauriert, andere bleiben bewusst Ruinen. Bekannte Filme wie A Cure for Wellness, Der Pianist von Roman Polanski oder Operation Walküre mit Tom Cruise und viele andere wurden hier gedreht. Der deutsche Horrorfilm Heilstätten aus dem Jahr 2018 stellt eigentlich die Beelitz-Heilstätten dar, wurde aber in den Heilstätten-Grabowsee gedreht. Der Verwalter der Beelitz-Heilstätte erteilte keine Drehgenehmigung. Zu groß war die Sorge vor Gruseltourismus und Vandalismus. Heute gibt es hier Führungen, ein Baumwipfelpfad, neue Nutzung neben alten Mauern. Und doch bleibt etwas von der Vergangenheit spürbar. Wenn man heute über das Gelände geht, kann man sich kaum vorstellen, wie viele Lebensgeschichten sich hier einmal kreuzten. Jeder Raum hatte einmal eine Funktion, jedes Bett eine Geschichte, jeder Balkon einen Menschen, der dort lag und wartete. Orte wie dieser zeigen, wie schnell die Bedeutung sich verändern kann. Was einst modernste Medizin war, wird später militärisches Gelände, danach verlassene Ruine und irgendwann vielleicht Denkmal oder Wohnraum. Und doch verschwindet nichts vollständig. Die Mauern bleiben, die Wege bleiben und oft bleibt auch das Gefühl, dass hier etwas war, das größer war als der Moment selbst. Vielleicht erinnern uns solche Orte daran, dass Fortschritt nie endgültig ist. Dass jede Generation glaubt, etwas Dauerhaftes zu bauen. Krankenhäuser, Systeme, Ideen. Und doch zeigt die Zeit, dass alles sich verändert. Nicht abrupt, sondern langsam. Vielleicht ist es die Stille. Vielleicht die Vorstellung, wie viele Menschen hier einst Hoffnung suchten. Vielleicht auch die Geschichten, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben. Die Beelitz-Heilstätten zeigen, dass Orte sich verändern können, mehrfach sogar. Ein Krankenhaus, ein Lazarett, ein Militärhospital, ein verlassener Ort, ein Stück Geschichte. Und heute ein Ort, an dem all diese Schichten gleichzeitig existieren. Vielleicht ist es genau das, was bleibt. Nicht nur Gebäude, nicht nur Erinnerungen, sondern die Spuren menschlicher Zeit. Denn Orte vergessen nicht, sie tragen Geschichten weiter, leise, in Mauern, in Wegen und manchmal einfach in der Atmosphäre. Und wenn wir heute dort stehen, sehen wir nicht nur, was war. Wir sehen auch, wie schnell selbst große Ideen zu Geschichten werden können. Ich selbst war vor 2 Jahren dort. Ich muss sagen, es ist ein Ort, der einen sofort beeindruckt. Nicht laut, nicht spektakulär, sondern eher still. Man geht durch die Gebäude und merkt, wie viele Geschichte hier in den Mauern steckt. Gleichzeitig war dort ein anderes Gefühl, aber gruselig fand ich es dennoch nicht. Denn neben der Faszination sieht man auch, dass vieles gelitten hat. Vandalismus, zerstörte Räume, Spuren von Menschen, die nicht gekommen sind, um Geschichte zu verstehen, sondern um etwas zu hinterlassen. Und natürlich bringt Tourismus immer beides mit sich. Auf der einen Seite sorgt er dafür, dass Orte nicht komplett vergessen werden, auf der anderen Seite verändert er sie. Manchmal so sehr, dass ein Teil der ursprünglichen Atmosphäre verloren geht. Vielleicht ist das auch ein Teil der Geschichte eines Ortes, dass er nicht nur durch die Zeit verändert wird, sondern auch die Menschen, die ihn später besuchen. Heute kommen viele Menschen nicht mehr wegen der Geschichte der Medizin nach Belitz, sondern wegen der besonderen Stimmung des Ortes. Die Heilstätten gehören zu den bekanntesten sogenannten Lost Places in Deutschland. Für Fotografen sind solche Orte faszinierend, nicht wegen der Perfektion, sondern wegen Spuren. Abgeblätterte Farbe, verlassene Flure, Licht, das durch zerbrochene Fenster fällt. Jeder Raum wirkt wie ein eingefrorener Moment, als hätte jemand den Ort verlassen und die Zeit wäre einfach weitergelaufen. Viele Besucher versuchen, die Atmosphäre festzuhalten. In Bildern, in Videos, in Erinnerungen. Lost Places üben eine besondere Anziehung aus, weil sie zeigen, wie vergänglich selbst große Projekte sind. Was einst modern war, kann später stillstehen. Was einmal voller Leben war, kann irgendwann nur noch Kulisse sein. Und genau diese Mischung aus Vergangenheit, Verfall und Geschichte macht Orte wie die Belitzer Heilstätten so besonders. Vielleicht gehen Menschen deshalb dorthin, nicht nur um zu sehen, was dort steht, sondern um zu spüren, was dort einmal war. Das war die erste Folge von Was bleibt? Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Bilder und Informationen zu den Folgen gibt es auf Instagram unter was_bleibt_podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gern den Podcast oder lasst eine kleine Bewertung da. Das hilft mir mehr, als ihr denkt. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt gesund, macht's gut.